Radio Prag Nachrichten.
Seman kritisiert Trumps Rede vor der UN-Vollversammlung. Eine Strafanzeige gegen tschechoslowakische kommunistische Ex-Politiker wurde gestellt. Im künftigen Holocaust-Denkmal in Prag wird eine Galerie eröffnet. Donald Trumps Rede vor der UN-Vollversammlung habe an die Notenvergabe in der Schule erinnert und das gehe in der Weltgemeinschaft nicht. So kritisierte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman den Auftritt des US-Präsidenten vor dem UN-Gremium in New York Anfang dieser Woche. Trump drohte dabei Nordkorea mit Zerstörung und dem Iran mit einer härteren Gangart bezüglich des Atomprogramms beider Staaten. Zudem traf sich Zeman am Rande der UN-Vollversammlung mit dem Außenminister Russlands Sergei Lavrov, der ihn im Namen von Präsident Putin für Ende des Jahres nach Sotschi einlud. Dies begreife er als Auszeichnung, so Zeman. Die Europäische Plattform für Gedenken und Erinnern hat eine Strafanzeige gegen einige noch lebende Spitzenvertreter des tschechoslowakischen kommunistischen Regimes bei der obersten Staatsanwaltschaft in Brünn gestellt. Sie sollen die Verantwortung für die Tötung von 28 Zivilpersonen verschiedener Nationalitäten an der tschechoslowakischen Staatsgrenze in den Jahren 1965 bis 1989 getragen haben. Laut der Geschäftsleiterin der Plattform Nila Winkelmanova sind ihre Taten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit unverjährbar. Die Anzeige richtet sich unter anderem gegen den ehemaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei Miloš Jakeš und Ex-Ministerpräsident Lubomír Štrougal. Justizminister Robert Pelikán schränkt ein Disziplinarverfahren gegen die Richterin des Bezirksgerichts für Prag I Helena Králová an. Dies geht aus Informationen des tschechischen Fernsehens hervor. Králová habe im Überwachungsskandal um die Ehefrau von Ex-Premier Petr Nečas das Vertrauen in eine unabhängige Gerichtsbarkeit untergraben, heißt es in einer Begründung. Der Minister fordere deshalb eine Abberufung der Richterin. Das NGO-Netzwerk Social Watch wirft Tschechien die Ausfuhr von Waffen in unsichere Gebiete und autoritäre Länder vor. Der Waffenexport in diese Staaten fördere die Unterdrückung der Bürgerfreiheiten und die Vertreibung der Menschen aus ihren Heimen, so Social Watch. Der Leiter des Netzwerks in Tschechien, Tomáš Tožička, verwies am Donnerstag auf den Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. In der Welt gäbe es mehr als 20 Konflikte, bei denen Menschen stürben, sagte Tožička vor Journalisten in Prag. Ein großes Problem sei dabei, dass Waffen viel zu einfach in die Hände von Kriegsparteien gelangten. Kritisiert wurde insbesondere der Waffenexport an Ägypten und Saudi-Arabien. Im Prager Bahnhof Bubny wird eine neue Galerie mit dem Namen Gedächtnisschichten eröffnet. Sie wurde an diesem Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt und nimmt am 3. Oktober offiziell ihre Tätigkeit auf. Im Bahnhof soll künftig ein Holocaust-Denkmal errichtet werden. Seine Ausstellung wird seit mehreren Jahren vorbereitet. Die Kosten auf die Errichtung des Denkmals erreichen nach Schätzungen 125 Millionen Kronen. Seine künftige Gestalt wird am 16. Oktober in der Galerie The Chemistry Gallery präsentiert. Vom Bahnhof Bubny wurden während des Zweiten Weltkriegs 50.000 tschechoslowakische Juden in die Konzentrationslager deportiert. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. In den frühen Morgenstunden reißt die Wolkendecke vereinzelt auf. Vereinzelt ist es mit Schauern und Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Prag, dem Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Es begrüßt Sie am Mikrofon Miriam Hesen. Vor rund 3 Jahren haben linke Aktivisten das alte Lungenspital im Prager Stadtteil Žižkov besetzt. Sie wollten die Hausbesetzerszene näher an die Bürger bringen und haben die sogenannte Klinika in einen kulturellen Treffpunkt verwandelt. Nun soll das Haus durch einen Gerichtsbeschluss geräumt werden. Mehr zu diesem Thema in rund 10 Minuten in unserer Sendereihe Forum Gesellschaft. Zuvor geht es im Tagesecho um folgende Themen. Die erste Austragung des Laver Cups steht in den Startlöchern. Am 22. September beginnt das dreitägige Tennisturnier in der O2 Arena in Prag. Es treten 6 europäische Tennisspieler gegen 6 Spieler aus der restlichen Welt an. Dabei sein werden unter anderem Rafael Nadal und Roger Federer. Und in der Gemeinde Watjetice wurde vergangenen Sonntag der Neubau einer Kapelle feierlich geweiht. Also aufgepasst und bleiben Sie dran. In Prag herrscht dieser Tage Tennisfieber. 12 Spieler, darunter 9 der Top 20 in der Welt, geben sich hier am Wochenende ein Stelldich ein. Sie sind die Protagonisten des ersten Laver Cups. Auf welche Akteure sich die Fans freuen können, sagt ihnen Lothar Martin.
Der Jubel nach dem erfolgreichen Matchball im Herren-Einzelfinale 1980 in Wimbledon galt dem Schweden Björn Borg. Er bezwang vor 37 Jahren in einem der dramatischsten Begegnungen der Tennisgeschichte den US-Amerikaner John McEnroe nach 5 Sätzen. Beide prägten das Herrentennis in den 1970er und 80er Jahren und waren absolute Weltstars. Auf dem Court waren sie unerbittliche Gegner. Heute sind sie gute Freunde. Und beide sind dieser Tage in Prag. Denn sie wurden vom Initiator des brandneuen Laver Cups, dem Schweizer Roger Federer, als Teamkapitäne verpflichtet. Borg als Captain für das Team Europe, McEnroe als Anführer des Teams World. Der 61-jährige Borg ist sehr stolz, in diese Rolle schlüpfen zu dürfen.
Kapitän des Teams Europa zu sein, ist für mich eine Ehre. Es freut mich, Teil eines Teams mit solch hervorragenden Spielern zu sein. Das wird eine tolle Woche, ein großes Event mit erstklassigem Tennis.
Die Spieler, von denen Borg sprach, sind keine geringeren als der Spanier Rafael Nadal und der Schweizer Roger Federer, die aktuelle Nummer 1 und 2 der Welt. Die beiden Dauerrivalen der letzten 10-12 Jahre waren die überragenden Akteure dieses Tennisjahres. Sie gewannen je 2 der 4 Grand-Slam-Turniere. Oft haben beide gegeneinander einen harten Strauß ausgefochten. In Prag aber wird es nicht dazu kommen, betont Federer.
Ich bin froh, dass Rafael an meiner Seite steht und kein Gegner ist. Ich habe schon so oft gegen ihn gespielt. Darunter waren viele große Duelle, unter anderem 9 Finals bei einem Grand Slam Turnier. Jetzt ist Rafael endlich ein Teamkollege und darauf freue ich mich.
Nadal und Federer sind nämlich die Topstars im Team Europa, dem insgesamt 6 Spieler angehören. Sie treten an gegen das Team World, das sich aus 6 Profis aller anderen Kontinente zusammensetzt. Beide 6 Sets bestreiten von Freitag bis Sonntags jeweils 4 Begegnungen. 3 Einzel und 1 Doppel. Die Kapitäne legen fest, welche ihrer Spieler wann zum Einsatz kommen. Am Freitag bleibt die Wahl zuvor geheim. Am Samstag und am Sonntag muss jeweils ein Kapitän seine Wahl im Voraus bekannt geben, sodass der andere taktisch darauf reagieren kann. Die Spannung wird noch dadurch erhöht, dass es an jedem Spieltag mehr zu gewinnen gibt. Am Freitag für einen Sieg je 1 Punkt, am Samstag 2 und am Sonntag 3 Punkte. Die Mannschaft, die zuerst 13 Punkte hat, ist der Gewinner des ersten Laver Cups. Der Wettbewerb ist angelehnt an den Ryder Cup, bei dem sich die besten Golfer aus Europa und den USA gegenüberstehen. Böse Zungen behaupten jedoch, dass es bei dem Tennisduell nicht richtig zur Sache gehen wird, weil es die Profis eher als einen Schaukampf ansehen. Das aber lässt Roger Federer nicht gelten.
Wir spielen zu Ehren von Tennislegende Rod Laver. Björn Borg will gewinnen und John McEnroe will nicht verlieren, auch wenn wir die großen Favoriten sind. Ich hoffe, dass hier jeder Spieler gewinnen will.
Zu den Spielern im Team Europa gehören neben Federer und Nadal auch der Deutsche Alexander Zverev, der Österreicher Dominic Thiem, der Kroate Marin Cilic und der Tscheche Tomáš Berdych. Im Team World sind die US-Amerikaner Sam Querrey und John Isner sowie der Australier Nick Kyrgios die herausragenden Kräfte. Und alles wird beobachtet vom Namensgeber höchst selbst, denn der 79-jährige Australier Rod Laver weilt ebenfalls in Prag. Da kann man nur sagen, das Who is Who des Tennissports ist dieser Tage in der Moldau-Metropole zu Gast.
Soweit Lothar Martin zum Laver Cup. Im Böhmerwald werden schon seit Jahren halbzerstörte Kirchen und Kapellen wieder aufgebaut. Dank Freiwilligen werden historische Sakralbauten allmählich instand gesetzt, aber nicht nur das. Eine neue Kapelle wurde neulich in der Gemeinde Watjetice erbaut. Dort, wo früher eine Marienkapelle stand. Am vergangenen Sonntag wurde das Kirchlein feierlich geweiht. Martina Schneibergowa war für Radio Prag dabei.
Der vergangene Sonntag war ein besonders festlicher Tag für Watjetice. Auf der Wiese um die neue Marienkapelle wimmelte es von Menschen. Der Weihbischof von Budweis, Pavel Posad, sprach die versammelten Pilger an.
Ich bin mit großer Freude gekommen, um diesen Bau zu segnen. Wir sprechen von einer Kapelle, aber es ist eher eine kleine Kirche. Ich wünsche euch allen, dass ihr diesen Ort gern besucht, um hier Gott zu begegnen.
Die Kapelle wurde der schmerzensreichen Jungfrau Maria geweiht. Pavel Waldmann ist Bürgermeister des Städtchens Hartmanice, zu dem Watjetice gehört.
Ich freue mich sehr darüber, dass es Familie Winczalek gelungen ist, die Kapelle zu erbauen. Vielleicht wird irgendjemand einmal die Frage stellen, warum sich hier nicht für sich ein schönes Haus und mit einem Schwimmbecken und einem 2 Meter hohen Zaun errichtet haben. Ich bin davon überzeugt, dass ihre Entscheidung für die Gemeinde wichtig war. Ich wäre froh, wenn wir an diesem Ort künftig zusammentreffen und dass die Kapelle eine Dominante in dieser Landschaft bleibt.
Dort, wo nun der neue Sakralbau steht, befand sich ursprünglich eine Kapelle aus dem frühen 18. Jahrhundert. Diese wurde aber in den 1970er Jahren abgerissen. Es sei ein Fachwerkbau gewesen, sagte Jakub Winczalek.
Wir sind aus dobových Fotografie.
Anhand historischer Fotos hat Martin Wolejnik, der sich mit Sakralarchitektur beschäftigt, den Bau entworfen. In alten Landkarten haben wir gefunden, dass hier eine kleine Kapelle stand. Die Idee war, das wieder aufzubauen, was in diese Landschaft gehört und was die Menschen brauchen.
Jakub Winczalek besuchte seinen Worten zufolge den Böhmerwald oft schon als kleiner Junge.
Aber konkret zu dieser Gemeinde hatte ich früher keine Beziehung. Ich habe auch keine Verwandtschaft hier. Dieser herrliche Ort fesselt jedoch jeden. Als ich 2011 mit der Idee der Kapelle kam, haben mich viele für verrückt gehalten. Es brauchte viel Geduld, es waren 5 Jahre Arbeit. Ein Teil der Steine, aus denen die Kapelle erbaut wurde, stammt von der ursprünglichen Kapelle. Diese war von den Kommunisten abgerissen worden. Die Steine befanden sich im hiesigen Teich. Ein anderer Teil der Steine stammt von dem Bauernhof, der hier früher stand. Dank des historischen Baumaterials handelt es sich eigentlich um die Wiedergeburt eines versunkenen Ortes, also eine Art Auferstehung.
Jakub Winczalek hat vor, nächstes Jahr eine Glocke in den Turm der Kapelle zu hängen. An der Falkenweihe der Kapelle nahm auch Renate Röther teil. Sie ist die Tochter des letzten Gutsbesitzers von Watjetice. Heute lebt sie in Österreich, kommt aber immer wieder in den Böhmerwald zu Besuch.
Ich war ein Jahr alt, etwas über ein Jahr alt, wie wir vertrieben worden sind. Ich kann mich nicht erinnern, aber durch Erzählung meiner Eltern, da war jedes Gespräch eigentlich über unser Gut hier. Und ich bin eigentlich aufgewachsen hier. Ich habe eigentlich jeden Stein kennengelernt durch die Erzählung meiner Eltern. Und wir sind dann 90 nach der Öffnung das erste Mal wieder hergekommen. Und da hat mir mein Vater unsere Güter gezeigt. Also das war Babinov, das war Watetitz und Stepanitz. Und seit dieser Zeit bin ich eigentlich immer wieder gekommen. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich, dass da wieder eine neue Kapelle entstanden ist. Und vor allem eine so wunderschöne, mit sehr viel Liebe gemachte Kapelle. Ich freue mich, dass Gott wieder zurückkehrt. Obwohl ich in Österreich wohne, aber es ist ja doch so. Ich habe meine Wurzeln hier. Mein Urahne hat das böhmische Bleikristall erfunden, das Rubinglas in der Helmbachhütte in Winterberg. Und der ist damals aus Südtirol eingewandert. Und das war eigentlich schon im 16. Jahrhundert. Also wir sind eigentlich hier verwurzelt.
Musik. Das war der Bericht von Martina Schneibergower zur Einweihung des neuen Sakralbaus in Vatjetice. Sie hören Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Seit der Wende von 1989 gibt es in Prag eine große Hausbesetzerszene. Nun soll Schluss sein für eines der neuesten und bestorganisiertesten Projekte, die sogenannte Klinika. Aktivisten besetzten vor rund 3 Jahren ein ehemaliges Lungenspital im Prager Stadtteil Žižkov. Nun haben die neuen staatlichen Besitzer vor Gericht die Rückgabe erwirkt. Mehr von Salinja Bučan in einer neuen Ausgabe des Forums Gesellschaft.
Budanka, Milada, Cibulka. Für viele Prager sind das nicht nur Namen von Straßenvillen oder Schlössern in der Hauptstadt. Für die einen stehen sie vielmehr für Drogenmissbrauch, Ruhestörung und Vandalismus. Für andere wiederum sind sie ein Symbol für Widerstand, Freiheit und einen alternativen Lebensstil. Es geht nämlich um besetzte Häuser, von denen es seit der Wende von 1989 nicht wenige gab in Prag. Denn durch Privatisierung und Restitutionen lagen zahlreiche Grundstücke brach, viele Gebäude wurden von Spekulanten dem Verfall preisgegeben. Die Besetzung der verlassenen Gebäude wurde von den Medien häufig interessiert begleitet. Die Hausbesetzer richteten sogenannte soziale autonome Zentren in den Häusern ein. Ein alternatives Leben wollten sie zeigen und den Menschen etwas zurückgeben. Meist noch medienwirksamer wurden die besetzten Objekte wieder von der Polizei geräumt. Besonders aufsehenerregend und von dem Vorwurf massiver Polizeigewalt begleitet, war 2009 die Räumung der Villa Milada im Stadtteil Liebeng, zuletzt im Jahr 2015 des Schlösschens Cibulka im Westen der Stadt. Nach der Räumung der besetzten Cibulka zog es viele Aktivisten und Unterstützer in ein brachliegendes Lungenspital im Prager Stadtteil Žižkov, die sogenannte Klinika. Von Anfang an wollten sich die Aktivisten hier anders aufstellen und eng mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten. So wollten sie vor allem möglichen Anfeindungen, sie seien ein Linksextremistenzentrum und eine Drogenhölle, entgegentreten. Denn man hatte ein klares Ziel, bestätigt Jakub Ort am Rande eines der unzähligen Prozesse um das Zentrum für das tschechische Fernsehen. Er ist ein Vertreter der Kliniker.
Wir sind anders als andere davon überzeugt, dass unsere Tätigkeit in der Kliniker im öffentlichen Interesse liegt. Das ist von Anfang an Gegenstand unserer Debatte.
Und tatsächlich könnte man die Kliniker als ein gelungenes und transparentes Beispiel von Hausbesetzung nennen. Die Aktivisten haben das verlassene Gebäude gereinigt und betreiben dort eine Bibliothek, veranstalten aber auch Lesungen und Konzerte. Außerdem finden dort Sprachkurse für Flüchtlinge und andere Interessierte statt. Und das alles ohne finanzielle Förderung des Staates. Dies alles hat der Kliniker viel Sympathie und Unterstützung eingebracht, unter anderem vom Prager Magistrat, dem ehemaligen Menschenrechtsminister Jiří Dienstbier oder auch Ex-Finanzminister Andrej Babiš. Letztlich wurden die Hausbesetzer auch von der Stiftung der Charta 77 für ihr Engagement geehrt. Doch genauso zogen sie Unmut auf sich. Mehrmals wurde das Gebäude von der Polizei geräumt. Zudem wurde die Kliniker zur Zielscheibe für Neonazis. Vergangenes Jahr warfen Vermummte nach einer Anti-Immigrationsdemonstration Molotow-Cocktails in das Gebäude. Vor allem in der Politik hat das autonome Zentrum nicht viele Freunde, wie Jan Trinka erklärt. Auch er gehört zu den Hausbesetzern.
Der Staat hat durchaus eine Reihe von leerstehenden Gebäuden, mit denen er nichts anzufangen weiß und die er nutzen könnte. Es gibt also überhaupt keinen Grund, die Kliniker zu zerstören. Die funktioniert ja einwandfrei und leistet der Stadt wichtige Dienste. Es gibt einen gewissen politischen Druck, unter anderem von Seiten der Verwaltung des dritten Prager Stadtbezirks. Das steht unserer Meinung nach auch hinter der Forderung der staatlichen Schienennetzverwaltung, also der neuen Eigentümer des Gebäudes. Diese hätte ohne weiteres auch ein anderes leerstehendes Haus beziehen können.
Konkret meint Trnka die Bürgermeisterin von Prag 3, Vladislava Hujova, und deren Stellvertreter Alexander Bellu. Denn vor allem ihnen sei das Zentrum ein Dorn im Auge. Zwar konnten die Aktivisten mit dem Magistrat einen Mietvertrag und eine gewisse Toleranz aushandeln, doch seit März dieses Jahres läuft die Klinika wieder illegal, denn der Mietvertrag war ausgelaufen. Neuer Besitzer ist die staatliche Schienennetzverwaltung und die will ihr Gebäude nun auch tatsächlich in Besitz nehmen. Katarzyna Szubowa ist Sprecherin der Behörde.
Die Aktivisten müssen das Gebäude verlassen, wie auch bisher alle Gerichte angeordnet haben. Wir alle achten ja die Gesetze in diesem Land. Also hoffe ich, dass auch die Leute hinter der Klinika das so sehen.
Man habe zudem die Anwohner auf seiner Seite, ergänzt Szubowa.
Wir haben einen großen Rückhalt in der Nachbarschaft der Klinik. Darüber redet man ja kaum, da das bei aller Wertschätzung nicht in die Ideenwelt der Hausbesitzer passt. Wir können auf eine klare Unterstützung der Bewohner des betreffenden Viertels zählen, die eine Nutzung des Gebäudes nach Vorstellungen der Schienennetzverwaltung begrüßen. Vor allem aber wünschen sie, dass dort aufgeräumt und ein ruhiges Leben möglich gemacht wird.
Das sei nicht wahr, erklärt Jakub Ort und betont, die Polizei habe einen Anstieg der Kriminalität in der Umgebung nicht feststellen können. Die Aktivisten wollen nicht einsehen, dass sie ihre Tätigkeit in der Klinika aufgeben sollen. Sie möchten sich gegen eine mögliche Räumung wehren und für ein Umdenken bei den Verantwortlichen kämpfen. Zudem sei es bei der Vergabe an die staatliche Schienennetzverwaltung nicht mit rechten Dingen zugegangen, meint Jakub Ort weiter. Die gängige Rechtspraxis sei dabei umgangen worden. Das verlassene Gebäude befand sich im Besitz der staatlichen Immobilienverwaltung und keine andere staatliche Institution hatte Interesse angemeldet. Bevor die Klinik jedoch an den Magistrat gefallen wäre, der sie an die Aktivisten weitervermietet hätte, wurde sie an die Schienennetzverwaltung verschoben. Und das, obwohl kein Nutzungsplan vorlag.
Es ist nicht normal, dass eine staatliche Institution ein Gebäude übernimmt, ohne dass ein Plan zur Nutzung vorliegt. Das ist ein klares Indiz dafür, dass es hierbei nicht um das öffentliche Interesse, sondern ausschließlich um die Zerstörung der Klinika geht. Das erste Mal, als wir nach einem Nutzungsplan gefragt haben, konnte uns Frau Szubowa von der Schienennetzverwaltung keine Auskunft geben. Es gebe keinen Plan, hieß es da. Dann sprach man von einer ursprünglichen Nutzung als Spital und schließlich sollten in dem Gebäude die Landvermesser der Schienennetzverwaltung sitzen. Hier sieht man ganz deutlich, dass niemand die Absicht hatte, etwas Sinnvolles mit dem Staatseigentum anzustellen.
Die Schienennetzverwaltung beruft sich hingegen darauf, dass nicht der Plan, sondern die Absicht entscheidend gewesen sei. Abgesehen davon sei sehr wohl klar gewesen, was mit dem Gebäude geschehen soll. Dass kein detaillierter Bebauungsplan vorgelegt werden konnte, lag einzig und allein an den Aktivisten, so Katarzyna Szubowa.
Als die Aktivisten ihre Anfrage geschickt haben, lag noch kein Nutzungsplan vor, aber wir hatten eine klare Absicht, was mit dem Gebäude geschehen soll. Zur Zeit der Anfrage war das ehemalige Spital ja noch nicht an uns übergeben. Da wäre es für uns als staatliche Behörde unverantwortlich gewesen, einen detaillierten Nutzungsplan auszuarbeiten. Von Anfang an war aber klar, dass ein Teil unserer Angestellten in der Klinik Platz finden wird. Es ist also nicht wahr, dass wir uns zunächst das Gebäude haben übergeben lassen und uns erst dann ausgedacht haben, was damit geschehen soll. To je přeci nesmysl,
ani si to jako státní organizace nemůžeme dovolit. Immer mehr zeichnet sich ab, dass eine endgültige Räumung der Kliniker bevorsteht. Wie die Aktivisten in dem Fall reagieren werden, sei noch nicht klar, so Jakub Ort.
Diesem Beitrag von Srinja Bucan über die Rückgabe der besetzten Klinika sind wir nun auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Facebook-Seite. Dort bieten wir Ihnen täglich eine interessante Auswahl unserer Beiträge. Und wir freuen uns über jeden Kommentar und Like von Ihnen. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.